Monat für November und für Januar haben wir einige Termine angesetzt, wo wir uns mit einem Thema zusammen nachdenken, über ein Thema, über Leihendienst in der Gemeinde, natürlich mit dem Schwerpunkt auf leitenden Dienst, im Blick auch auf die Ältestenwahlen jetzt im Ende November. Und weil so Veränderung auch eine Art Sturm sein kann oder vielleicht Verunsicherung auslösen kann, habe ich unserem Jahresthema, also die Folie, genommen, mutig durch den Sturm. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Sturm sein wird, hoffentlich nicht, wenn wir jetzt Wahlen treffen, Menschen wählen, die hoffentlich freiwillig und gerne das machen. Aber irgendwie passt es. Vor zwei Wochen haben wir uns zum Thema einige Gedanken gemacht. Erstmal im Blick auf die Unterschiede zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Um ein bisschen zusammenzufassen. Im Alten Testament sehen wir ein Modell. Einige wenige geistbegabte Menschen, Könige, Priester und Propheten, in der Regel Männer, die stellvertretend für das Volk den Kontakt zum Herrn aufrechterhalten, in seinem Auftrag die Geistlichen sind und Wort Gottes weitergeben. Im Neuen Testament dann das Revolutionäre zu Pfingsten. Männer und Frauen, Junge und Alte, sogar männliche und weibliche Leibeigene, Menschen ganz unten auf der gesellschaftlichen Skala, alle bekommen den Geist Gottes und sollen durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist durch die Gaben, die er schenkt, dienen. Wir haben auch gesehen, dass im Neuen Testament so eine gewisse Spannung ist zwischen den beiden Systemen und manchmal so in der Gemeindearbeit ist es so, dass sie sich vielleicht sogar ein bisschen bekämpfen. Ja? So diese eine, das Amt, das so Ordnung hält und sagt, okay, so muss es geschehen und vielleicht die Gaben, die leben in der Gemeinde und mehr Demokratie wollen und vielleicht gibt es da viele so Konflikte in Gemeinden sind daraus ein bisschen zu erklären. Wir sehen auf jeden Fall zwei Systeme, die sich ergänzen sollen. Amt und Charisma. Das Alte Testament, das System von älteren, erfahrenen Männern, die leiten und Verantwortung übernehmen, wird auch ins Neue Testament übernommen mit den Ältesten und Diakonen. Daneben das neue Modell, alle haben den Geist, alle sollen dienen. Und irgendwie eine Mischung daraus zu finden, ja. Es soll eine fruchtbare Ergänzung sein. Keine Erstarrung, wie wir gesehen haben, in einer Amtskirche, wo alles nur vom Amt des Pastors oder Pfarrers ausgeht und kein führungsloses Schiff sozusagen ohne Ruder, ein führungsloses Chaos, in dem irgendwie alle gemeinsam leiten und dienen, aber am Ende niemand leitet, ja, und dann Chaos entsteht. Der Kerntext für unser Thema heute ist zu dem Thema Gott schenkt der Gemeinde begabte Leiter, steht in Epheser 4, 11 bis 14. Aber der Text steht in einem ganz wichtigen Zusammenhang, den wollen wir auch mitnehmen. Deshalb fangen wir an in Epheser 4 bei Vers 7 und machen weiter bis Vers 16. Da ist das Thema schon gleich angesprochen. Einem jedem aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und da sind wir in dem Thema Amt und Charisma, also Gaben, da sind wir gleich mittendrin. Zunächst redet er von den Gaben, von den Charismen oder Charismata im Griechischen. Und das ist wichtig, hier mal das griechische Wort zu kennen, denn das Wort hier Gnade, es geht um Gnadengaben, heißt Charis. Charis. Und direkt aus diesem Wort Gnade kommt das Wort Charismata, Gnadengaben, Gnadengeschenke. Also die Betonung ganz am Anfang, nicht nur unsere Rettung in Christus, dass er uns das Heil schenkt, ist Gnade Gottes, sondern auch auch dass wir Gaben haben und dienen können, ist genauso Gnade. Es heißt ja nicht, okay, wenn ich bin gerettet, Gott schenkt mir seine Vergebung und dann muss ich selber dran und selber aus meiner eigenen Kraft dann weitermachen. Er macht nicht ohne uns natürlich, Gott will, dass wir natürlich mitmachen mit unserem Willen und unserem Verstand und mit unserer ganzen Kraft natürlich. Aber hier ist betont, auch wenn wir Gaben haben und in der Gemeinde mit diesen Gaben dienen, dann ist es Gnade. Das ist auch Gnade. Gott schenkt es, Gott schenkt die Gaben, Gott schenkt die Kraft, um mit diesen Gaben zu dienen. Darum heißt es aus Psalm 68, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene in die Gefangenschaft geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anders, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Paulus, der alte Rabbi und Pharisäer, muss für das, was er sagen, also er möchte gerne ein Schriftzitat bringen, denn auf der Schrift wird alles basiert. Wie auch bei unserem Herrn, wie wir das sehen, Jesus Christus. Er zitiert die Schrift als Basis für das, was er lehrt. Es gibt ja nicht für alles, was wir in der Gemeinde tun, ein Bibelwort, was das erklärt, warum wir das tun, aber doch irgendwie ist unser Bestreben natürlich in der Gemeinde bei allem, was wir tun, an der Schrift gebunden zu sein, am Wort Gottes. Es soll unser Handeln und Denken führen und leiten. Und Paulus, auch als der frühere Pharisäer, kennt anscheinend, hier muss man das im Hinterkopf haben, die Auslegung von dieser Bibelstelle aus Psalm 68 von den Rabbinern. Die Rabbiner haben das nämlich so erklärt, hier wird von Mose gesprochen, der in die Höhe gestiegen ist, das heißt auf den Berg Sinai, da hat er Gefangene gemacht, das war das Gesetz. Und dann ist er wieder abgestiegen und hat den Menschen dieses große Geschenk, diese große Gabe des Gesetzes, des Wortes Gottes gemacht. Paulus kennt bestimmt diese rabbinische Auslegung von dieser Stelle, aber im Heiligen Geist, im Geist Gottes, hat er die Freiheit, das ein wenig umzuändern und umzuinterpretieren. Und er sagt, ja, neutestamentlich, also nach Christus, in der Zeit nach Christus, sage ich, ist es so, Jesus Christus, der hier auf die Erde hinabgestiegen ist, ist hinaufgefahren in die Höhe, ist auferstanden zu Gott, aber er hat, indem er auferstanden ist, er sagt, ich lasse euch den Heiligen Geist zurück und er schenkt den Menschen durch den Geist. So stellt Paulus, würde man es die Theologen sagen, das Ganze in den heilsgeschichtlichen Kontext. Also es geht darum, was hat das mit Jesus zu tun? Denn Jesus ist die Mitte, Jesus Christus. Auch hier, wenn es um die Gaben geht, steht der Heilige Geist nicht in der Mitte, denn der Heilige Geist möchte Jesus groß machen und die Gaben Gottes sollen Jesus groß machen. Deshalb sagt er uns deutlich hier, womit die Gaben, wie sie mit Jesus verbunden sind. Denn alles geht von Jesus aus und am Ende heißt es, damit er alles erfülle. Jesus soll am Ende alles sein und alles erfüllen. Von daher, auch wenn es um die Gaben geht, Jesus Christus soll in der Mitte stehen und verherrlicht werden. Vers 11. Und er selbst gab den Heiligen, die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Da sind wir bei diesem anderen Teil von Amt und Charisma, beim Amt. Bei den besonders begabten Menschen, die Gott der Gemeinde schenkt. Denn das ist das Erste, was Paulus hier erwähnt. An anderen Stellen in Briefen an die Römer oder an die ersten an die Korinther, erwähnt Paulus zuerst bestimmte Gaben und zählt sie auf, Gabe der Lehre, der Barmherzigkeit, des Lebens, des Gebetes oder was weiß ich, nennt er verschiedene einzelne Gaben. Hier macht er deutlich, das Erste und Wichtigste, was Gott den Menschen schenkt, sind begabte Menschen, besonders begabte Menschen. Es sind gerade diese vom Geist begabten Menschen, die Gott nutzt, um Gemeinde ins Leben zu rufen und auszurüsten, sodass man das beobachten kann in kleineren Gemeinden, wenn sie diese Menschen nicht haben, diese begabten geistlichen Führer oder nicht Leitungspersönlichkeiten, hat die Gemeindearbeit voranbringen, dann kann es schnell aus sein. Diese Menschen fehlen. Und er nennt vier verschiedene Leitungsaufgaben. Apostel. Natürlich sind erstmal die 12 gemeint, die eine ganz grundlegende Aufgabe hatten, die Gemeinde Jesu zu gründen. Aber darüber hinaus im Neuen Testament sind das im Grunde Missionare und Gemeindegründer genannt oder gemeint. Es sind Pioniere mit mehreren Begabungen, wie der Apostel Paulus. Was hatte er alles an Gaben? Lehre, Prophetie, Evangelisation, Heilung, Seelsorge, Ehelosigkeit, Zungenrede und so weiter. Und das macht ihn fähig zu diesem Dienst, den er tun soll, in ganz vielen verschiedenen Gebieten des damaligen Römischen Reiches viele Gemeinden zu gründen und ihnen eine Struktur zu geben, dass sie dann auch überleben, wenn er nicht mehr da ist. Diese Häufung von Begabungen, wie bei Paulus, die sind kaum noch vorhanden, denke ich, bei einzelnen Menschen. Und doch gibt es auch heute so anerkannte Führungspersönlichkeiten innerhalb der Christenheit, sage ich mal, die dadurch auch gekennzeichnet sind, dass sie eine Vielfalt von verschiedenen Begabungen und geistlichen Gaben haben und dadurch wirklich mit großem Segen in Gottes Volk, unter Gottes Volk wirken können. Propheten nennt er, das sind Mahner mit Durchblick und ohne Menschenfurcht, wenn wir nach dem Vorbild des Alten Testamentes gehen. Mahner mit Durchblick und ohne Menschenfurcht. Einer hat es so ausgedrückt, Propheten sagen Gottes Wort für Gottes Volk zu Gottes Zeit. Ich finde, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Propheten sagen Gottes Wort für Gottes Volk zu Gottes Zeit. Jetzt merke ich, ich habe hier irgendwie die... Die Folien vergessen, aber wenn ihr die Bibel vor euch habt, dann habt ihr das alles vor. Ihre Botschaft ist nicht immer angenehm und kommt nicht immer gut bei uns an, aber es ist nötig, um Fehlentwicklungen zu vermeiden, um uns eine Vision zu geben für die Zukunft, was Gott mit uns vorhat oder wo Gott mit uns hin möchte. Propheten. Evangelisten. Sie helfen suchende Menschen über die Linie des Glaubens mit, wie ich das sage, einer heiligen Einseitigkeit. Das sind manchmal Menschen, die haben nur eben das Evangelium vor Augen und das Menschen zum Glauben finden und oft beachten sie anderes nicht und vielleicht sind sehr einseitig dabei, aber das ist die Gabe, die Gott ihnen gegeben hat. Sie sollen Menschen helfen, über die Linie geführt zu werden und zum Glauben an Christus zu finden, ihr Leben ihnen anzuvertrauen. Geistliche Hebammen sind sie praktisch, die mit Gottes Hilfe Geburtshilfe leisten. Und das Letzte hier sind Hirten und Lehrer. Und ich denke, das muss man dann auch hier auch als Einheit sehen. Hirtenlehrer. Denn hier werden die Hauptaufgaben eines Pastors beschrieben. Seelsorge und Lehre. So wird die Gemeinde Gottes bewahrt, lebendig erhalten, zum Wachstum verholfen durch Seelsorge und Lehre. Und das sollen auch Gemeinden heute vielleicht vermehrt berücksichtigen, wenn manchmal Pastoren als Manager gefragt sind. Und natürlich, wenn man eine große Stadtgemeinde mit 1000 Mitgliedern Pastor ist, muss man diese Fähigkeiten wahrscheinlich auch haben. Aber Pastoren haben nicht immer die Gabe der Verwaltung oder der Organisation. Sie sind vor allem Hirten und Lehrer. Und deshalb ist es oft ganz gut und ganz passend, wenn sie durch andere Menschen in der Gemeinde mit einer Verwaltungsgabe ergänzt werden. Meistens ist es auch gut und notwendig so. Die Aufgabe der Leiter ist es, Gaben freizusetzen, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Interessant, wie Paulus das betont. Diese geistlichen Leiter gibt Gott nicht, damit sie eben die Dienste tun. So sagt er das nicht. Er sagt, sie sind dazu da, damit die Heiligen, das seid ihr, das sind alle in der Gemeinde, die Jesus kennen und ihm nachfolgen, dass sie zugerüstet werden, um den Dienst zu tun, um den geistlichen Dienst. Leiter mit einer besonderen geistlichen Leitungsaufgabe sollen Gaben freisetzen. Nicht alles selber machen. Hier ist Glaube gefragt bei Pastoren und Ältesten. Denn die Angst sagt, ich muss alles unter Kontrolle haben. Der Geist Gottes sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Der Perfektionismus sagt, wenn ich es nicht selber mache, wird es nicht gescheit gemacht. Der Geist Gottes sagt, lass die Menschen Fehler machen. Denn durch Fehler lernen sie. Alles, was von Herzen kommt, von ganzem Herzen gemacht wird, bringt Gott Ehre und ist ein guter Dienst. Die Angst sagt, wenn ich zu viele Aufgaben abgebe, werde ich vielleicht gar nicht mehr gebraucht und mache mich selber überflüssig. Der Geist Gottes sagt, in einer lebendigen Gemeinde gibt es immer Arbeit, denn wo Gott Frucht schenkt und zum Beispiel geistliche Neulinge im Glauben da sind, da gibt es immer viel zu tun, diese Menschen anzuleiten und weiterzuführen im Glauben. Und wo Gott mit seinem Geist wirkt, wird niemand arbeitslos. Das ist meine Erfahrung gegen die Angst. Deshalb habe ich auch das letzte Mal gesagt, ist meine Erfahrung, wenn Gott der Gemeinde fähige Mitarbeiter in einem bestimmten Bereich schenkt, die in diesem Bereich in der Gemeinde wirken können, dann ist es für mich ein Signal, okay, von diesem Bereich befreit Gott dich, du sollst was anders machen. Und ich möchte nicht eine Arbeit tun, wenn ich dann damit jemanden in der Gemeinde die Arbeit wegnehme. Ja, weil das wäre kontraproduktiv. Vers 13, dann geht es so weiter. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch das trügerische Wurfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Was ist das Ziel? Ich denke, ihr merkt es hier an dem Vers, ein vollendeter Mensch, der volle Maß, der Fülle Christi, also eine richtige Häufung von Begriffen, wo es immer um Fülle geht, um Ganzheit. Ja. Gott möchte uns in Christus eine Fülle, eine Ganzheit, ein Reichtum schenken, das uns an nichts mangelt. Und wie geschieht das konkret? Er beschreibt das auch, dass wir nicht von jedem Wind der Lehre, von falschen Lehren umhergetrieben werden und in irgendwelche falschen Richtungen abdriften, sondern bei der biblischen Wahrheit bleiben. Fast jede große Anfechtung oder Unruhe im Volk Gottes beginnt mit einer falschen Lehre, oft von Menschen innerhalb der Kirche oder Gemeinde hervorgebracht. Das ist das Problem. Die anfangen, Dinge zu lehren und zu verbreiten, die mit den Worten Jesu, mit den Worten der Schrift nicht zu vereinbaren sind. Und deshalb beschreibt Paulus diese Menschen, die falsche Lehren im Volk Gottes verbreiten und damit Unruhe stiften, mit zwei Bildern. Erstens, sie sind wie Winde, die auf See starken Wellengang verursachen, und das kleine Schiff Gemeinde wird eben durch diese Wellen der falschen Lehre hin und her geworfen, und den Menschen wird schlecht, die kriegen es mit der Seekrankheit zu tun. Das ist das erste Bild. So ist es mit der falschen Lehre, oder? Die falsche Lehre ist wie ein Würfelspiel, bei dem Menschen hinters Licht geführt und betrogen werden sollen. So ist es mit der falschen Lehre. Die ist oft so nah an der Wahrheit dran, so ähnlich der Wahrheit, dem biblischen Wort so ähnlich, dass man den Unterschied nicht erkennt, oft gleich. Aber es ist wie Würfel, gezinkte Würfel. Ja, die von außen sehen die aus wie andere Würfel, sehen genauso aus. Aber wenn man sie wirft, dann fallen immer nur bestimmte Zahlen, ja, weil sie gezinkt sind. Und so sagt er es mit der falschen Lehre. Es sieht alles harmlos, normal aus, aber es hat das Ziel zu betrügen und dich hinters Licht zu führen. Deshalb ist für Paulus hier klar, in Christus fest zu sein, heißt im biblischen Wort fest zu sein. Das ist für ihn eine Einheit. Wie wissen wir überhaupt was über Jesus, außer durch die Bibel? Gar nichts. Wir wissen, außer durch das Neue Testament, wissen wir sowieso nichts über Jesus. Und was es heißt, Jesus nachzufolgen, wie Jesus war, was Jesus gelehrt hat, das wissen wir alles nur aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Deshalb ist es für ihn klar, in Jesus fest zu sein, in der Nachfolge fest zu sein, heißt im Wort fest zu sein. Eine andere Quelle haben wir nicht, außer menschliche Spekulationen, die in alle möglichen Richtungen führen. Also in Christus fest werden bedeutet im biblischen Wort fest werden. Nicht umsonst, dass wir uns so viel mit diesem Buch beschäftigen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Also Reife in Christus sieht so aus, dass ich die Wahrheit in Liebe vertrete und spreche. Wahrheit ohne Liebe ist hart und richtend und unbarmherzig. Liebe ohne Wahrheit wird oft weich und sentimental. Keiner weiß mehr, wo man dran ist, was gilt. Wir sind dann einfach lieb zueinander. Ohne feste Überzeugung. Und beide Extreme wollen wir vermeiden, hier nach dem Wort Gottes. So harte, so Wahrheitsmenschen, die immer so ist die Regel und so halten wir uns dran und keine Ausnahmen, und die anderen, die immer nur Ausnahmen wollen und immer den Menschen sehen. Deshalb immer Ausnahmen wollen. Das geht auch nicht. Wenn wir zum Haupt, zu Jesus Christus hin wachsen, dann schaffen wir das, an der Wahrheit festzuhalten und auch an der Liebe festzuhalten. Denn das hat Jesus auch getan. Er war ganz konsequent bibeltreu und stand zur Schrift und zum Wort der Schrift. Aber er war ganz konsequent den Menschen zugewandt und immer wieder barmherzig und hat vergeben und hat der Frau, die ja das Gesetz übertreten hat, im Ehebruch, gesagt, ich verurteile dich nicht, geh und sündige hinfort nicht mehr. Beides, Wahrheit in Liebe. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst auferbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Das finde ich erstaunlich, wie Paulus hier Gemeinde beschreibt, wenn sie gesund ist. Eine Gemeinde, die sich selbst auferbaut in der Liebe. Und das erlebe ich immer wieder. Sonntags zum Beispiel in der Zeit nach dem Gottesdienst, wo alle so sich treffen, zum Beispiel zum Gemeindekaffee und Sorge und Leid miteinander austauschen. Und manchmal ziehen sich manche zurück und beten füreinander und Anliegen werden ausgetauscht und gebetet. Und so, es ist ein ganz lebendiges Bild, und wo ich denke, genau das passiert, dass die Gemeinde sich auferbaut, sich selbst auferbaut in der Liebe. Und was bin ich heilfroh, dass das nicht an mir oder an uns Ältesten liegt, dass wir immer für die Leute beten müssen, wenn sie Probleme haben, dass wir immer Seelsorge machen müssen, wenn jemand Not hat. Das ist etwas, was ein lebendiger Organismus sich gegenseitig tut. Und alle lebendigen Organismen wachsen. Zum Beispiel, wenn ich wie dieses Jahr Zucchini-Pflanzen einsetze oder Samen und eine Pflanze kommt hoch, aber es ist irgendwie so verkrüppelt und wächst nicht weiter und kommt nicht voran, dann wird das eben rausgezogen. Da werden neue reingesetzt, denn Hobbygärtner wissen, Zucchini-Pflanzen, die müssen eigentlich wie Unkraut wachsen. Und so, dass man am Ende so viele Zucchinis hat, dass man weiß, gar nicht mehr hinweist, womit wen man noch beschenken kann, ja, mit Zucchinis. Das ist das natürlich. Und ich denke an der Teenie-Gruppe in Großrechen vor einigen Jahren, da waren ein paar Teenies dabei, die waren so 12 oder 13 Jahre alt, aber sie sahen aus wie 8. Ganz klein, und sie wuchsen einfach nicht. Und sie mussten eine Hormonbehandlung bekommen und ärztliche Fürsorge dafür, dass sie anfangen, wieder normal zu wachsen. Durch die Gene, durch ihre Gene. Und das möchte Paulus hier betonen. Gesunde Lebewesen wachsen. Deshalb, wenn es darum geht, gute geistliche Leiterschaft und was sie in Gemeinde bewirken soll, dann würde ich sagen, das höchste Ziel ist nicht, wie oft eben betont wird in Konferenzen, Gemeindewachstum, sondern Gemeindegesundheit. Denn wo Gemeindegesundheit ist, sagt Paulus hier, geschieht automatisch Wachstum, weil gesunde Lebewesen wachsen. So ist das. Dazu schenkt Gott seine Gemeinde Gaben, Charismen, aber wie diese Bibelstelle deutlich macht, die wertvollste Gabe, die Gott seine Gemeinde macht, sind besonders begabte, leitende Mitarbeiter. Und ich bin überzeugt, dass auch Gott unsere Gemeinde zu diesem Zeitpunkt auch die richtigen, begabten Menschen, Mitarbeiter schenken möchte. Ein guter Grund, sich nach dem Gottesdienst und nach dem Gemeindekaffee sich ein bisschen aktiver zu diesem Thema Gedanken zu machen in einem Gemeindeforum. Ein guter Grund, weiterhin im Gebet hinter diesem ganzen Prozess zu stehen, dass Gottes Wille getan wird, dass die Menschen, die er zu diesem Zeitpunkt berufen möchte, dass sie diesen Ruf und diese Aufgabe haben.